Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Herzlich willkommen zum heutigen Live Leadership Talk. Auf meinen heutigen Gesprächsgast freue ich mich ganz besonders, denn Frau Inken Carlsen hat nicht nur eine anspruchsvolle Führungsposition inne, sie ist auch Yogalehrerin. Herzlich willkommen.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Inken, ich bin auf dich aufmerksam geworden, als ich im Manager-Magazin einen Hinweis sah auf eine Konferenz. Du stellst dich dann da als Bereichsleiterin, Fulfillment auf der einen Seite und Yogalehrerin auf der anderen Seite. Und das finde ich sehr spannend, weil ich ja selbst in diesen beiden Welten unterwegs bin. Einmal Coach, Berater und andererseits Yogalehrer. Du bist seit über 20 Jahren Führungskraft bei dem Familienunternehmen Gebrüder Heinemann. Gebrüder Heinemann ist ein Groß- und Einzelhändler für die Duty-Free-Branche mit einem Jahresumsatz von ca. 4 Milliarden Euro, habe ich gelesen. Und du verantwortest den Bereich Fulfillment, führst dort ca. 100 Mitarbeiter.
Ja, das ist richtig.
Und mich würde interessieren, ganz kurz, womit verdient Gebrüder Heinemann sein Geld, um das mal so ein bisschen praktisch zu machen. Und was machst du eigentlich genau im Bereich Fulfillment? Worum geht es da inhaltlich?
Also die Firma Gebrüder Heinemann verdient ihr Geld mit Handel im Duty-Free-Bereich, im Reisemarkt, Travel-Retail-Markt, wie wir das nennen. Und wir handeln mit all den Produkten, die man auf Reisen kaufen kann, von der Schokolade über Alkohol, Parfum, Kosmetik, schöne Accessoires und so weiter. Das tun wir weltweit mittlerweile, ein sehr familiäres Handelsunternehmen, in fünfter Generation in Familienhand und mittlerweile eben expandiert in die Welt. Und es ist richtig, dass ich seit über 20 Jahren dort bin, also 24 Jahre ganz genau in diesem Jahr und auch schon ja sicherlich 20 Jahre als Führungskraft mit unterschiedlichen Teamgrößen. Und heute ist meine Aufgabe Bereichsleitung Fulfillment. Das könnte man sicherlich auch Supply Chain Operations nennen in anderen Unternehmen. Da geht es um alles, was operative Supply Chain ist. Also dafür zu sorgen, dass sowohl die Stammdaten im System sind, die Bestellung bei der Industrie gemacht wird, als auch dann Lagerbestände und die Ware wieder zum Kunden rauszubringen.
Ich sag mal, das hat schon businessmäßig ein Gewicht, was du da mit deinen 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen machst, ne?
Ja, also ohne uns würden wir die Ware am Ende nicht verkaufen, genau, das stimmt schon, aber man sieht uns nicht und sollte eigentlich gar nichts davon spüren, sondern einfach nur die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben. Das ist unser Ziel.
Ja, Inken, du befindest dich, Frau von der Leyen hat das mal so für mich sehr griffig ausgedrückt, in der sogenannten Rush Hour des Lebens. Ne? Also du hast Verantwortung im Job, in einer sehr herausfordernden, schnell drehenden Branche. Du hast zwei Kinder und bietest dann auch noch Yoga-Retreats an. Wie machst du das? Also was sind deine 2 bis 3 vielleicht Erfolgsstrategien, die dir helfen, das alles unter einen Hut zu bringen?
Einmal würde ich kurz dieses Rush des Lebens gerne aufgreifen wollen, weil genau das ist das, wie sich alle fühlen und deswegen sind dann auch alle so gehetzt und wenn man dann auch noch laut diesen Begriff so wiederholt, dann glauben es auch noch alle mehr. Also von daher würde ich erstmal sagen, eine meiner Strategien ist, das gar nicht so zu nennen und auch nicht so zu sehen. Das würde ich sagen, ist mal der Anfang, weil auf der Leadership-Konferenz war ein Satz, der hieß, busy is the new stupid. Okay. Das ist ein ganz interessanter Ansatz eigentlich, denn vor 10 Jahren vielleicht war es ja wahnsinnig in, ganz furchtbar gestresst zu sein, und man musste, um wichtig zu sein, jedem erzählen, wie wahnsinnig gefragt, gestresst und belegt man ist. Und ich würde sagen, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen führt, und sowohl Krankheiten als auch diverseste Probleme unserer Zeit zeigen, dass das nicht gut ist. Und wenn wir alle glauben, im Rush des Lebens zu sein, dann werden wir alle eher krank. Von daher versuche ich eher zu sagen, ich bin in einem ganz tollen Punkt meines Lebens und kann aus Erfahrung schöpfen und alles genießen, so wie es ist. Aber nicht mit der Überschrift Rush. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, das nicht leicht ist und auch absolut nicht immer erreichbar ist. Aber da seine Haltung zu ändern, ist schon mal der erste Ansatz.
Okay. Ja, wenn ich richtig verstehe, dann hinterfragst du eben auch diesen, ich nenne das vielleicht so ein bisschen den kollektiven Glaubenssatz, ne? Also den wir da sagen, okay, das ist alles irgendwie schwierig, und gibst uns da eine Alternative. Ja, sehr spannend.
Ja, meine Idee ist ja zu sagen, die Haltung, wenn man mit einer Haltung ja und einer positiven Haltung an Dinge rangeht und sich dieses Ja immer wieder vor Augen holt und zu sehen, dass wir den Luxus der Entscheidung haben, manchmal zu viele Entscheidungen, das ist aber auch eine Betrachtung, ich sage, es ist der Luxus der Entscheidung, andere sagen, das Problem, zu viel entscheiden zu müssen. Wenn man das positiv nutzt und auch bereit ist, Entscheidungen zu fällen, dann kann man für sich das Beste dabei rausholen. Und das ist das einzige Mittel, glaube ich, wie man in dieser heutigen schnellen Welt da sich seine Inseln schaffen kann. Mhm.
Deine Vision, Inken, ist es, neben dem beruflichen Erfolg Leichtigkeit und Lebensfreude in das Leben, ich sag mal, deiner Mitmenschen zu bringen. Ne? Und da höre ich schon die Zuhörer einwerfen, ja, wie kann das denn gehen? Ne? Also ist das nicht auch so ein bisschen Esoterik, ja, Leichtigkeit, Lebensfreude, ne? Denn wir erleben ja aus meiner Sicht im Moment gerade das Gegenteil. Also viele Führungskräfte, viele Menschen auch in Betrieben, in Unternehmen fühlen sich überfordert, teilweise auch überwältigt, ne, von dem, was heute gefordert wird, insbesondere jetzt auch im Moment dieser Digitalisierung. Und hinzu kommt noch ein anderer Aspekt aus meiner Sicht, dass viele Führungskräfte im Laufe ihres Lebens mehr Verantwortung bekommen, aber die Energie wird immer weniger. Also das ist das, was ich beobachte und was Menschen mir auch in ihren Coachings sagen, woran wir dann arbeiten. Ne? Wie kann uns Yoga, ich sag mal, mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in den Führungs- und Arbeitsalltag bringen?
Also ich glaube, dass eben genau diese heutige Zeit ja das Problem darstellt, dass nie ein Ende da ist und dass es immer mehr gibt und man ist nie fertig und seine Arbeit ist nie fertig. Aber es macht es nicht besser, wenn man dann 24 Stunden arbeitet, weil eben genau diese Energie nach unten geht. Den Moment, wo man mal eine kleine Pause zwischendrin macht und sich sammelt, hat man wieder genau die richtigen Ideen und überhaupt den Kopf frei, wie man vielleicht schneller zum Ergebnis kommen könnte oder besser, um sich nicht in diesen Strudel bringen zu lassen. Und da kann Yoga unter anderem helfen. Also ich bin Verfechter davon zu sagen, such dir etwas, was dir hilft, dich mal geistig anders zu beschäftigen. Ich glaube, auch der erste Schritt kann für viele gut sein. Spaziergang in der Natur, das Joggen, die Hunde, wie auch immer, was man sich als Thema sucht, um einen Cut zu haben, was den Kopf frei macht. Und wenn ich sage, Yoga kann dabei helfen, dann ist das meine sehr eigene Interpretation von Yoga. Damit sage ich nicht, jeder muss sich die Matte unter den Arm klemmen und 3-mal die Woche 90 Minuten Stunden absolvieren. Denn dann befürchte ich, dass das kaum einer tun wird oder nur sehr wenige. Meine Idee und auch von diesem Titel Wake-up-Call ist eigentlich zu sagen, das Beste aus dem Yoga herauszunehmen und das in die heutige Businesswelt zu übertragen. Und das ist für mich ein ganz einfaches Modul, nämlich einfach mal zu atmen, bewusst zu atmen. Dafür brauche ich keine 90 Minuten und ich muss in kein Studio gehen, aber man lernt im Yoga bewusst zu atmen, und ich versuche eben ohne 10 Jahre Yogakurse zu verfolgen, Menschen einfach zum Atmen zu bringen. Auch Meditation kann man erlernen, und natürlich kann man sagen, jeden Tag 30 Minuten. Ich weiß aber, dass das dann auch keiner tun wird. Und meine Parole ist zu sagen, 3 Minuten abends vorm Schlafen gehen, und das kann man, und da gibt es einfach keinen Grund, warum man das nicht können kann oder probieren kann und sich die 3 Minuten nimmt. Und dann einfach Inspiration sich zu holen. Das ist für mich das dritte Thema. Inspiration, Ideen, die sowas wie Leichtigkeit, was kann ich damit verbinden, die einen anderen Blickwinkel auf Dinge setzen. Und diese 3 Sachen natürlich auch gepaart mit den klassischen Yoga-Asanas, um sich körperlich fit zu fühlen, auch das ist ganz toll und wertvoll. das versuche ich komprimiert weiterzugeben, denn mich hat das 15 Jahre gekostet, all das so für mich zusammenzusetzen, das Beste daraus zu ziehen, und meine Idee war, das in komprimierter Form an die Menschen weiterzugeben, weil heute alles schneller ist und weniger Zeit zur Verfügung steht.
Da sind wir auf einer ganz ähnlichen Wellenlänge unterwegs, weil ich auch sozusagen auch gerne das Thema Rhythmus nach vorne bringen, also im Sinne von nicht rein auf den Input das Schwergewicht legen, sondern eben, was soll eigentlich rauskommen, und das ist mit einer, ich sag's mal, atmenden Organisation, mit einer rhythmischen Organisation, und das zeigen viele Studien, auch wesentlich besser herstellbar, also wir können uns besser konzentrieren, sind einfach energiegeladener und so weiter, und ja, und das andere finde ich auch sehr spannend, was du sagst, diese kleinen Aspekte, also mehr diese Mikroentscheidungen, also nicht einmal die Woche, keine Ahnung, eine Stunde oder so, sondern im Moment, on the fly, wenn es nötig ist, sozusagen diese kleinen Aspekte sich herholen.
Ja. Also so als kleine Toolbox, die man immer dabei haben kann und die eben, die meiner Ansicht nach keine Ausrede zulässt, dass man dafür keine Zeit hat oder dass das nicht geht. Das Problem ist nur, man braucht ein bisschen Zeit, um wirklich zu verstehen, wie gut das für mich ist. Also man kann ja nicht jemandem in 5 Minuten erzählen, atme einfach und dann tut das. Also sich dafür erstmal zu öffnen, um das zu spüren. Das ist natürlich das Wichtige. Wenn man dann aber merkt, wie einfach das sein kann und ein bisschen Routine da reinkommt, dann hat man diese Toolbox immer parat.
Was verstehst du unter guter Führung?
Authentische Führung. Also es ist ganz, ganz spontan, dass man als Führungskraft authentisch ist und nicht versucht, eine Rolle zu spielen. Das setzt auch voraus, dass man den Job macht, meiner Meinung nach, der einen glücklich macht und der sehr viel Spaß macht. Denn dann ist man auch authentisch, kann das zeigen. Und den Mitarbeitern eine Gradlinigkeit oder eine Offenheit zu zeigen, also nicht schwankend zu sein, dass man dadurch eine verlässliche, stabile Größe als Führungskraft ist. Das sind für mich zwei sehr wichtige Aspekte. Und dann immer dafür zu sorgen, dass man Mitarbeiter hervorbringt, die vielleicht sogar besser sind als man selber, dass man aus den Mitarbeitern die Stärken rausholt und keine Angst davor hat, gute Leute auch gut zu entwickeln und die auch mit an die Spitze zu bringen.
Welche Rolle spielt das Ja-Sagen im Bereich Führung?
Also Ja-Sagen kann man natürlich auch total falsch deuten. Ich würde mich selber auch nicht als Ja-Sager bezeichnen. Ist vielleicht ganz gut, dass wir da nochmal den kurzen Ausflug zum Ja nehmen, dass für mich das Ja eine Haltung ist, mit dem man reingeht und überhaupt nicht heißt, zu allem Ja zu sagen. Im Gegenteil, das Ja kann auch sehr wohl bedeuten, zu bestimmten Dingen deutlich Nein zu sagen, weil man Ja zu dem, was man selber möchte, sagt, weil man Ja sagt zu einer Überzeugung. Da darf man dann auch schon mal zu einer Sache Nein sagen. Also das Ja ist für mich die Haltung. Und ich glaube, dass man als Führungskraft das ausstrahlt, ob man Ja sagt zu den Themen, die man selber verantwortet, und Ja sagt zu der Unternehmensstrategie. Und wenn man das ausdrückt und dann so die Mitarbeiter führt, dann kreiert man auch ein motiviertes Team und hat die Leute hinter sich.
Was hat es mit diesem Wake-up-Call genau auf sich?
Der Gedanke ist vor einem Jahr entstanden oder ja, vor einem guten Jahr, als ich letztes Jahr beim Manager-Magazin saß und mir angehört habe, was die Frauen für Botschaften auch an andere Frauen haben. Viele sind ja oft damit verbunden, wir Frauen in der Männerwelt. Das ist so ein Thema, was ich manchmal ein bisschen überstrapaziert finde. Und ich finde, es geht eher darum, wie können wir in der heutigen Welt erfolgreich sein und trotzdem nicht uns nur auf eins beschränken. Also ich bin nur erfolgreich im Beruf, wenn ich nichts anderes mache. Ich bin nur erfolgreich als Mutter, wenn ich nichts anderes mache. Oder nur erfolgreich als Yogalehrer, wenn ich nur das mache. Und mein Weg ist zu sagen, kann ich nicht auch alles unter einen Hut bringen? Kann ich nicht erfolgreiche Führungskraft sein, glückliche Mutter, auch gute Mutter und trotzdem Yoga-Lehrer? Wie kann das gehen? Und das kann eben gehen, indem man sehr aufmerksam mit sich umgeht, mit seinen Kräften haushält, mit seiner Gesundheit und die Dinge tut, zu denen man Spaß hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, es könnte meine Botschaft beim Manager-Magazin an die Frauen sein von dieser Leadership-Conference. Und da habe ich versucht, das zusammenzufassen, was ich so lebe und erlebe, und diesen Titel Wake-up-Call zu finden, weil ich nicht Yoga im Titel haben wollte, mit der Sorge, dass das genau die abschreckt, die dann denken, ich brauche jetzt lila selbstgestrickte Socken und mache ganz viel Räucherstäbchen den ganzen Tag an, sondern ich wollte einen Business-Begriff finden, wo sich Frauen, die noch gar keine Berührung mit Yoga hatten, wiederfinden. Und der Wake-up-Call, der ist ja zwar manchmal nicht angenehm, wenn er dann im Hotel zu früh ist oder morgens zu einer Reise, aber im Sinne von Aufwachen, Innehalten und Hallo, ich habe euch was zu sagen, war dann der Titel, der mir in den Sinn kam. Also das ist dann so eine komprimierte Wake-up-Call-Story, um da so den ersten Weg in die Achtsamkeit im Berufsleben, im Familienleben reinzubringen.
Ich stelle mir vor, dass es mehr und mehr Menschen gibt, auch in Führungspositionen, die dem folgen, was du sozusagen vorlebst und ein Stück weit ja auch propagierst mit dem Wake-up-Call und mit dem, was da dahinter steckt und dahinter steht. Was wäre in der Führung aus deiner Sicht anders, wenn es mehr Menschen gäbe, die einen Wake-up-Call nutzten?
Ich glaube, dass man als Führungskraft genauso die Fürsorgepflicht hat, ja auch auf die Ressourcen der Mitarbeiter zu achten. Also den Wake-up-Call mache ich ja eigentlich für die Selbstführung. Also es ist ja in dem Sinne, ich gehe dahin, damit ich auf mich aufpasse. Aber das ist ja auch die Aufgabe der Führungskraft, darauf aufzupassen, dass die Mitarbeiter immer in ihrer Kraft sind, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Sie sind ja fürs Unternehmen am besten, wenn sie Kraft haben, Spaß haben und eben nicht ausgelaugt und völlig müde jeden Tag wieder 12 Stunden abarbeiten, sondern wenn da einfach auch mal ein ganz kurzes Innehalten ist. Und darauf zu achten und da so kleine Dinge einzubauen, ist eine Aufgabe der Führungskraft, dass man ab und zu mal, dass man Meetings nicht zu lang macht, sondern zwischendurch eine Pause. Das fängt ja mit ganzen Kleinigkeiten an. Ich habe vor vielen, vielen Jahren war ich eingeladen von einem Lieferanten in die Nähe von New York zu einem einwöchigen Seminar. Das ist wirklich lange her, es ist bestimmt fast 15 Jahre her. Und da war eine Trainerin, die hieß Coach Pat. Und zwischen allen Trainingseinheiten kam immer wieder Coach Pat rein und hat kurze Übungen gemacht. Und natürlich fragt man sich, würde das in unserem Unternehmen auch funktionieren? Und das ist natürlich auch sehr amerikanisch geprägt gewesen. Dort passte es total hin. Aber auch da habe ich gemerkt, es tut irgendwas Gutes. Und man muss dann immer sehr aufpassen, was passt auch gut in das Unternehmen. Das muss in die Kultur passen und kann ja nicht von der Seite irgendwas völlig Verrücktes anfangen, was auch dann nur eine Abteilung vielleicht macht. Aber eine Kleinigkeit habe ich da mitgebracht, und zwar unsere Konferenzkekse, die ich davor 5 Jahre lang immer in der gleichen Sorte auf dem Tisch genossen habe, um es mal so zu formulieren. Aber nach einiger Zeit genießt man sie nicht mehr so. Habe ich dann von dem Tag an, als ich aus Amerika zurückkam, habe ich ergänzt durch Nüsse, durch getrocknete Mango, Cranberries und so weiter. Sehr zur Überraschung meines Chefs und auch den damaligen Kollegen, weil das irgendwie so ganz neu war. Und ich habe gesagt, auch die Meetings, die ich dann geleitet habe, ich lasse euch ja die Kekse trotzdem da, weil jeder kann das selber entscheiden. Aber es kommt zumindest das andere daneben. Und ich wollte, das war eigentlich der erste kleine Wake-up-Call, zu sagen, guck mal, wenn wir jetzt hier 5 Stunden sitzen, dann ist es schon besser, dass wir uns vielleicht einfach mal eine Nuss und ein paar Cranberries gönnen, statt diesen Keksen. Und da fingen eigentlich solche Dinge an, eher unbewusst, und heute haben die für mich vielleicht eher noch ein klares Bild, aber das sind die ersten Kleinigkeiten, die auch was mit Führung zu tun haben. Es sind ganze Kleinigkeiten, die was mit Vorleben manchmal zu tun haben, und es eben einfach zu zeigen, dass man das tut und dass man weiß, dass es gut ist, wenn wir uns auf uns achten.
Ich hatte in einem der Live Leadership Talks hatte ich Lothar Harings zu Gast. Der ist Personalvorstand bei Kühn und Nagel, dem Logistikunternehmen. Und der hat mir was erzählt, was aus deiner Sicht, denke ich, auch ein schöner Wake-up-Call ist. Die haben eingeführt, dass die Mitarbeiter nach schwierigen Gesprächen ein kleines Schildchen auf den Tisch stellen. Und wenn sie dieses Schildchen auf den Tisch stellen, ist klar, ich nehme mir 5 Minuten Auszeit, um das Gespräch zu verarbeiten, um im nächsten Gespräch wieder voll da zu sein. Und das finde ich ein sehr schönes Instrument. Und dann denkt man, naja, 5 Minuten, das ist ja no big deal. Aber wenn das natürlich keine große Sache, aber wenn das 40 Minuten pro Tag ist, pro Mitarbeiter sein kann, dann sieht man schon, was da dahinter steckt, an was dann auch ausgehalten werden will in Diskussionen intern. Ja. Und das fand ich ein sehr hilfreiches Instrument oder Wake-up-Call. Ne? Das fand ich, muss ich jetzt dran denken, als du mir das gerade so sagst. Ne?
Spannender Ansatz. Ich habe noch einen Gedanken, wenn ich den noch mal ganz kurz zu der Frage von gerade nachschieben kann. Was für mich auch damit zu tun hat, mit Führung und auch Yoga im Endeffekt, ist auch die Aufgabe einer Führungskraft, den Mitarbeiter aus der Komfortzone rauszubringen. Und auch das hat für mich, habe ich auch aus dem Yoga, dass man einfach mal etwas ausprobiert und über seine Grenze geht und im Yoga vielleicht das Gleichgewicht verliert und hinfällt. Auch das mache ich in den Wake-up-Calls übrigens, auf einem Bein stehen und so lange irgendwelche Übungen machen, dass man mal rausfällt und man merkt, es passiert gar nichts. Ich stelle mich einfach wieder auf beide Füße. Und auch das kann man aus dem Yoga ganz toll in Führung übertragen, zu sagen, geh aus deiner Komfortzone raus, denn auch dann kann man wieder wachsen. Also da gibt es ganz viele Elemente, die man vom Yoga in Führung übertragen kann und die ich, glaube ich, so natürlich übertrage, weil ich schon so lange Yoga mache und mir manchmal gar nicht bewusst ist, dass das yogische Elemente sind. Und ehrlich gesagt bin ich dankbar deiner Einladung zu diesem Gespräch und das, was ich in deinem Buch darüber gelesen habe, genau ist mir das erst bewusst geworden, wie viel yogische Dinge ich in der Führung mache, ohne dass ich sie so hätte betiteln können.
Für mich hat gute Führung sehr viel auch zu tun mit Inspiration. Also ich behaupte, dass gute Führende andere in der Lage sind zu inspirieren. Hast du ein Vorbild für inspirierende Führung?
Also mein Gedanke bei Inspiration ist immer, dass das meistens nicht eine Person ist. Für mich ist der Gedanke Inspiration, bewusst und offen durch alle Situationen zu gehen und alles als Inspiration zu sehen und aufzunehmen. Also weil mein Weg eigentlich immer war, mir so das Beste aus vielen verschiedenen Welten herauszusuchen und dann meinen Weg draus zu machen. Und ich bin eigentlich kein Freund davon, dass man sagt, das ist mein Vorbild, ich möchte sein wie der, weil das nie funktioniert. Denn jeder ist, also das kommt wieder mein Punkt mit dem authentisch sein, das bedeutet ja, dass man für sich selber finden muss, was der richtige Weg. Und das kann nie die Kopie einer Person sein. Deswegen dieses Gurutum und das ist mein Guru, das ist für mich nie so der Punkt gewesen. Ich bin auch schon immer zu ganz vielen verschiedenen Yoga-Lehrern gegangen, habe viele verschiedene Stile mir angeschaut und genauso habe ich mir viele verschiedene Führungskräfte angeguckt oder auch Lieferanten, Geschäftspartner, die ja auch mit ihren Mitarbeitern Führung zeigen in Gesprächen. Und da bin ich immer ganz aufmerksam gewesen und habe mir gute Sachen angeguckt. Von daher ist für mich Inspiration aus allem sich das zusammenzunehmen und nicht das Kopie von einer Sache.
Welche drei Eigenschaften bzw. Kompetenzen sollen als dein Führungsstil in Erinnerung bleiben, Inken?
Menschlichkeit, Gradlinigkeit und das zu liefern, was man verspricht. Zuverlässigkeit wäre es dann vielleicht
oder
der Verbindlichkeit,
bessere.
Verbindlichkeit, ja. Das ist etwas, also ich habe schon Feedbacks von Mitarbeitern bekommen, die sagen, du holst echt viel aus mir raus und ich lerne auch viel von dir, aber es ist manchmal schon ganz schön viel, was du erwartest. Das ist mir durchaus bewusst. Da komme ich dann wieder darauf, aber auch zu sagen, gib mir ein Zeichen, wenn es zu viel ist und lass uns darüber sprechen. Auch das kann man immer alles tun. Aber es macht eben Spaß, dann auch mit Ideen zu sprudeln und Dinge nach vorne zu bringen.
Ja, und ich denke gerade der letzte Punkt, den du genannt hattest, die Verbindlichkeit, die schafft natürlich auch Vertrauen, respektive die fehlende Verbindlichkeit, die zerstört Vertrauen. Ne? Und insofern ist das auch ein Punkt, der aus meiner Sicht ganz oft unterschätzt wird. Ja? Also wir versprechen so kleine Sachen und halten die dann nicht. Und in der Summe führt es dann dazu, dass man uns vielleicht früher oder später keinen Glauben mehr schenkt.
Ne? Absolut, aber da glaube ich, habe ich auch den Luxus und die tolle Situation in einem Familienunternehmen meine Karriere verbracht zu haben oder verbringen zu dürfen, dass insgesamt sehr menschlich ist, auf Vertrauen aufbaut und ein wirklich typisches hanseatisches Handelshaus, was auch das als Grundwert hat. Und das macht es einem dann natürlich auch leicht darin, genau so zu agieren, weil das die Grundfesten auch dieser Firma sind.
Was war der beste Rat, den du je in Sachen Führung bekommen hast?
Der beste Rat in Sachen Führung? Ich weiß nicht, ob das ein Rat ist, den ich bekommen habe, aber es gibt so zwei Leitsätze, die ich habe. Der eine ist, Lebensfreude entsteht durch Handeln. Also das ist für mich so ein Punkt, dass man auch sein Schicksal in die Hand nimmt. Das ist ja auch gerade so ein Frauenthema, die dann gerne darauf warten, dass sie dann erkannt, endlich mal befördert und so weiter werden. Also ich glaube, das war im Coaching mal ein Satz, Lebensfreude entsteht durch Handeln und den finde ich sehr, sehr wertvoll. Und der zweite Punkt ist, Konflikt muss Sprache werden. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man die Dinge nicht bei sich behält, sondern anspricht. Und man merkt ja immer wieder, wenn man auf Kollegen zugeht, auf Vorgesetzte zugeht und sagt, ich habe da was nicht verstanden oder ich habe es so verstanden, hast du das gemeint, dass daraus dann ein Gespräch entsteht und jeder wahnsinnig unterschiedliche Wahrnehmungen von exakt dem gleichen Gespräch hat und mit ganz anderen Deutungen daraus gegangen ist. Und das ist, glaube ich, eins der größten Learnings auch, dass für viele Mitarbeiter, man hat eine Situation, geht da raus, bewertet die und grämt sich dann manchmal über Wochen, Monate. Daraus entsteht dann ein Bild, dann werden Rabattmarken gesammelt, irgendwann ist ein großer Frust. Aber Konflikt muss Sprache werden, ist was, was ich immer für mich getan habe. Und es gibt auch einen Mitarbeiter, den ich auch wirklich dazu immer wieder ein bisschen drängen musste, wenn er zu mir kam und gesagt hat, Mensch, ich war da im Gespräch und das war kein gutes Gespräch. Und der sagt das, dann habe ich gesagt, weißt du was, du gehst jetzt gleich wieder hoch und sagst genau das, was du mir gesagt hast, dass du dich nicht wohlgefühlt hast mit dem Gespräch. Und das hat er gar nicht gemocht in dem Moment und fand es auch blöd, dass ich ihn da hingeschickt habe. Er hat es getan und er hat sich jedes Mal hinterher bei mir bedankt und heute sagte, das habe ich von dir gelernt und das macht vieles so viel leichter.
Ich würde gerne mit dir über deine persönlichen Erfahrungen auf deiner Reise sozusagen zur Führungspersönlichkeit sprechen. Ne? Also was war für dich die größte Herausforderung oder die zwei, drei größten Herausforderungen bei deinem Wachstum als Führungspersönlichkeit?
Ich glaube, die Glaubenssätze, mit denen man groß wird, ich habe angefangen zu arbeiten, ich war erfolgreich, ich habe mehr Verantwortung bekommen, dann kommt dieser Moment, möchte ich Kinder, beziehungsweise für mich war immer klar, ich möchte das, dann kommen die ersten Fragen in Unternehmen, wann wirst du denn schwanger, kannst du denn diese Position bekommen, weil du wirst ja bald schwanger. Ich glaube, ich bin 7 Jahre lang irgendwie permanent beobachtet worden, wann denn ich jetzt ein Glas Wein weniger trinke oder irgendwelche Sachen da sind, die ja meiner Karriere dann irgendwie schaden könnten. Und zur Überraschung aller bin ich dann aber erst mit 38 das erste Mal schwanger geworden. Also die Phase war recht lang, die so dieses Damoklesschwert und wie geht's dann weiter? Und dann auch von den Eltern so, wie kannst du denn den Job weitermachen, wenn du ein Kind hast, also diese ganzen Glaubenssätze, dass es irgendwie alles gar nicht geht. Man kann entweder nur Karriere oder man kann Mutter sein. Und ich glaube, das war so diese größte Herausforderung zu sagen, ich wünsche mir beides. Ich wünsche mir Kinder und ich liebe meinen Job. Und warum kann ich nicht, nachdem ich mich hier 15, 16, 17 Jahre wirklich gut etabliert habe, warum geht das nicht beides? Und dann Ideen zu haben, wie das beides geht und das jetzt auch geschafft zu haben, das ist sicherlich so. Also gegen diese Glaubenssätze, gegen dieses, das geht aber doch nicht. Und das Gleiche war dann nach dem ersten Kind, habe ich die Tätigkeit dann weitergemacht und dann kam irgendwann natürlich die nächste Frage. So, aber zwei Kinder gehen ja wirklich nicht bei diesem Job. Und habe ich mir gesagt, warum eigentlich nicht? Ich wünsche mir zwei Kinder. Und jetzt habe ich zwei Kinder und mache in der Tat diese Aufgabe oder diesen Direktionsbereich Fulfillment seit dem zweiten Kind erst. Vorher war ich im Einkauf tätig und habe aber im Endeffekt nach dem zweiten Kind mehr Verantwortung bekommen und einen größeren Aufgabenbereich als vorher. Und ich bin glückliche Mutter, ich bin glückliche Führungskraft und habe dann noch meine Yogalehrerausbildung gemacht. Also wenn man das möchte, dann geht ganz schön viel. Und wenn man seine Themen nicht als To-Do-Liste und als ich muss sieht, sondern als Wunschliste, dann ändert das auch was in einem.
Du sprachst vorhin davon, Inken, dass es bei einer Führungskraft auch darauf ankommt, andere Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus der Komfortzone zu bringen. Wie geht es dir, wenn du deine Komfortzone verlässt? Hast du ein Beispiel?
Oh ja, klar, viele. Wenn ich jetzt einmal mit einem beruflichen Anfang, ganz, ganz viele Jahre her, als ich die Verantwortung übernommen habe, Einkaufsdirektorin für Parfum Kosmetik zu sein und in ersten Runden saß, in denen Themen besprochen wurden, mit denen ich vorher noch nicht so viel zu tun hatte, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann das gar nicht und habe mir aber einfach die Dinge notiert, die ich nicht verstanden habe und habe mir hinterher einen meiner Mitarbeiter genommen und habe gesagt, ja, jetzt erklär mir das mal. Ich habe das nicht verstanden, was da im Meeting besprochen wurde. Da war ich deutlich aus meiner Komfortzone, denn vorher habe ich mich in einem Feld bewegt, wo ich immer sehr genau wusste, worum es geht. Und jetzt mit der Tätigkeit Fulfillment, auch da gibt es viele Themen, die neu sind für mich und mittlerweile empfinde ich das aber gar nicht mehr so aus der Komfortzone, sondern einfach, wow, jetzt habe ich wieder eine tolle, spannende Sache, die ich machen kann. oder lernen kann. Aber jetzt gerade kürzlich für mich war dieser Wake-up-Call beim Manager-Magazin total heraus aus der Komfortzone. Hätte ich vorne auf der Bühne gestanden und einen Vortrag vor den 200 Frauen gehalten, hätte ich das deutlich souveräner gemacht als in dieser neuen Rolle, unter diesem Aspekt Yoga-Lehrer Atmung und Meditation beizubringen. Das war total neu und ist total neu. Und so sehr ich das für mich tue, war das total raus aus meiner Komfortzone.
Ja, das kenne ich.
Und das haben ganz viele gar nicht verstanden. Die haben gesagt, wieso, du machst doch so lange Yoga. Ja, aber ich habe es noch nie beigebracht. Von daher ist das wirklich witzig, wie mich das total rausgebracht hat. Und durch dieses Festlegen jetzt dieser Workshops und dieser Retreats, die ich gemacht habe, habe ich mich ja sozusagen auch bewusst in dem Flow gehalten, das auch weiterzumachen. Denn man neigt ja sonst dazu, eine Idee zu haben, den Vortrag zu halten und dann kommt nichts danach. Aber ich habe jetzt übers Jahr verteilt noch einen Workshop im August und auch im November noch einmal in einem Hotel. Und das habe ich ganz bewusst gemacht, um mich weiter auch aus dieser Komfortzone rauszuholen, beziehungsweise dass sich das auch irgendwann wie Komfortzone anfühlt. Das ist ja das Ziel eigentlich.
Ja, schön, dass du das sagst mit diesem, gerade mit diesem Beispiel. Als ich das Buch schrieb, und ich mich entschieden hatte, Übungen zu bringen, war für mich vollkommen klar, ich bringe ein jung dynamisches Model, das diese Übungen macht. Und mein Neffe, der mich ein Stück weit begleitet, auch bei diesen Podcasts, ne, weil das bin ja da auch kein Profi in dieser Richtung, der sagte mir, nein, Michael, das musst du schon selbst machen. Ja. Das ist dein Baby.
Ja. Ja.
Und das war für mich auch eine Riesenherausforderung, mich dann dahinzustellen, Übungen zu machen, weil das ist ja ein enormer Rollenwechsel. Ich meine, ne, ich bin schon irgendwie auch bekannt in Anführungsstrichen als Strategieberater, Coach und so, und plötzlich stehe ich da und mache Atemübungen. Ja, ja. Genau. Wie kommt das denn an? Ja, also keine Ahnung. Die stehen dann irgendwie jahrelang im Netz unter YouTube oder so. Ne? Und was sagen die Leute? Ne?
Genau.
Und da zu sich zu stehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Ne? Das, und im Nachhinein kann ich dir nur recht geben. Also ist es eine super Erfahrung. So lernen wir ja auch. Ne?
Genau.
Aber diesen Schritt zu machen, das war eine Herausforderung. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du da gerade beschreibst. Was ist das Wichtigste, das du in Sachen Führung in den letzten Jahren gelernt hast?
Wie wertvoll es ist, seinen Horizont zu erweitern, indem man sich mit anderen Themen beschäftigt, als genau die, in denen man sowieso schon sattelfest ist. Also es geht auch wieder ein bisschen Richtung raus aus der Komfortzone. Aber ich selbst habe von mir gemerkt, dass ich von dieser Einkaufstätigkeit in den Sprung ins Fulfillment, in die eher logistischen Supply Chain Themen so viel Neues gelernt habe, aber so viel Wissen auch einbringen konnte. Und das übertrage ich jetzt eigentlich darauf, auch zu gucken, wie kann ich Mitarbeiter, die gut sind in einer Rolle, auch vielleicht weiterbringen, indem ich ihnen eine andere Rolle gebe, die sie noch wieder mehr lernen lässt und die den Horizont erweitern. Und ich glaube, das ist etwas auch in der heutigen Zeit, wo die jungen Leute offener für sind. Vor 10, 15 Jahren ging es immer darum, wann habe ich den nächsten Schritt, wann bin ich irgendwie weiter oben auf der Stufe der Hierarchie. Und ich glaube, dass heute die jungen Leute, die nachwachsen, auch glücklich damit sind, Horizont zu erweitern, tolle Aufgaben zu machen und auch mal mehr bereit sind, mal nach rechts und links zu springen, um dadurch einen breiteren Horizont zu haben. Und ich glaube, dass sich das auch ändert. Und das auch ja wichtig ist, sich auf diese neuen jungen Mitarbeiter einzustellen, die noch viel mehr Mobile Working machen wollen und andere Werte haben und nach anderen Dingen gucken und auch durch andere Dinge motiviert werden, als man das selber vielleicht so empfunden hat.
Bist du da dir bewusst über zwei oder drei Eigenschaften, wo du sagst, also die setzen mich ganz besonders in die Lage, mit Herausforderungen umzugehen?
Also dranbleiben ist sicherlich eins, das ist auch einer der Werte der Gebrüder Heinemann, der Firma Gebrüder Heinemann, und auch ein Thema, was mich sicherlich auszeichnet, dass ich absolut überhaupt gar nicht aufgebe, und wenn ich was wirklich möchte, dann kämpfe ich auch dafür. Was ich aber durchaus gelernt habe, ist, dass man manchmal auch merken muss, wenn man vielleicht den Kampf in eine falsche Richtung führt. Und auch kämpfen ist eigentlich kein schönes Wort, möchte ich eigentlich revidieren. Wenn ich das dafür tue, dass das eintritt, kämpfen ist genau das, was nicht gut ist. Und das hat mich eher die Vergangenheit gelehrt, wenn ich etwas zu doll wollte, Kampf eigentlich, dann hat es mich nicht in die Richtung gebracht. Wenn man dann aber wieder ins Richtung Loslassen kommt und sagt, wie kann ich vielleicht über einen anderen Weg an dieses Ziel kommen? Also, dass man durchaus seinen Weg mal verändert und bereit ist, mal rechts und links abzubiegen, trotzdem dieses Ziel weiter im Auge zu haben. Also ich würde sagen, dranbleiben mit einer Mischung aus Loslassen, wenn es denn mal die falsche Richtung ist. Das sind vielleicht zwei ganz gute Themen. Und am Ende Leidenschaft für das, was man tut. Also das ist, glaube ich, das, was mich auch auszeichnet und was man auch weitergibt als Führungskraft, wenn man Spaß hat an dem, was man tut. Das hilft natürlich ungemein, andere mitzunehmen.
Ja, und klar.
Das ist mir immer wahnsinnig leicht gefallen in dieser wachsenden Firma mit tollen Produkten, in der Internationalität, in einem tollen Umfeld. Was soll man da, also das ist einfach toll.
Hast du in deiner Führungsposition, in deiner Aufgabe als Führungskraft schon Momente der Angst erlebt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Angst würde ich sagen, nicht unbedingt. Unsicherheiten sicherlich diverseste und viele. Ich bin immer damit umgegangen, die anzusprechen. Also wenn ich mich unsicher gefühlt habe von Signalen der Geschäftsleitung oder wenn, also ich bin immer der Mensch, der das anspricht und dann Fragen stellt, um da Licht in vielleicht mein verschwommenes Bild zu bringen.
Wir sprechen ja ganz oft auch über Teamleistung, ne? Exzellente Teams, die braucht es ja auch in allen Unternehmenskontexten. Und psychologische Sicherheit ist eigentlich der Schlüssel für exzellente Teamleistung. Das wiederum verlangt aus meiner Sicht Verletzlichkeit, also diese Art von Verletzlichkeit, von der du auch vorhin sprachst, als du sagtest, du gehst auch mal zum Mitarbeiter und sagst, du, ich habe das jetzt gerade gar nicht verstanden, erklär mir das mal bitte. Also das ist ja eine Form von Verletzlichkeit, ja. Und eben auch das Thema, das hatten wir auch schon, authentisch sein, ne? Wie gewährleistest du, ein Rollenmodell zu sein für diese Form von Führung, also verletzlich sein, authentisch sein?
Vielleicht ist das mal ein bisschen klassisches Männer-Frauen-Thema, dass Frauen sich eher trauen, auch mal verletzlich zu sein oder das auch zeigen. Ich glaube, das ist vielleicht als Frau dann leichter. Das wird natürlich auch manchmal dann von Männern kritisch gesehen, aber speziell meinen Mitarbeitern gegenüber scheue ich mich überhaupt nicht, auch mal zu sagen, boah, jetzt bin ich aber irgendwie echt kaputt und das war anstrengend oder das war jetzt gerade gar nicht gut oder da bin ich mit mir nicht zufrieden, hätte ich doch was anderes gesagt. Also da würden vielleicht andere sagen, Schwäche zeigen oder so. Das ist immer etwas, was ich gemacht habe mit meinen Führungskräften, wirklich auch mal oder auch vor einem großen Event zu sagen, oh, ich bin wahnsinnig aufgeregt, finde ich absolut normal und auch in Ordnung. Und wenn man neben Kollegen steht, die würden sagen, wie du aufgeregt, ich bin nicht aufgeregt, das haben wir doch schon so oft gemacht, wo man sich dann immer fragt, ist das jetzt wirklich so ehrlich oder was ist denn daran schlimm zu sagen, ich bin aufgeregt. Also das ist ja schon mal etwas mit Verletzlichkeit oder ein Stück weit irgendwie Schwäche zu zeigen. Das ist aber leichter als Führungskraft mit den Mitarbeitern, als es dann in so einem männlichen Umfeld ist und auch mit einer komplett männlichen Führungsspitze.
Noch einmal zurück zu deiner persönlichen Vision, die ja ist, neben dem beruflichen Erfolg eine Leichtigkeit und Lebensfreude in das Leben anderer zu bringen. Wie gelingt dir das bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Einmal glaube ich an Stärken stärken. Für mich ist ein Mitarbeitergespräch und auch Führung hat viel damit zu tun, sich zu fragen, was kann derjenige denn wirklich besonders gut? Und das, wenn man dann das tut, dann kommt natürlich auch eine Leichtigkeit und auch eine Lebensfreude ein bisschen automatisch, weil man genau das tut, worin man gut ist. Wenn man Mitarbeiter dazu zwingt, ihre Schwächen auszubügeln und etwas zu tun, was einfach nicht in ihrem Naturell liegt, dann entsteht keine Leichtigkeit und keine Lebensfreude. Von daher finde ich es immer eine Gratwanderung, natürlich auch Schwächen anzusprechen und auch dem Mitarbeiter etwas mitzugeben, an dem er arbeiten kann, darf und muss, um sich weiterzuentwickeln, aber dennoch auch ihn nach seinen Stärken einzusetzen und die zu fördern. Dadurch entsteht das aus meiner Sicht von alleine und in der neuen Welt, die auch Mobile Working und auch mal andere Arbeitsformen ermöglicht, fällt mir immer wieder auf, wie man durch mal einen halben Tag in einem anderen Raum, der völlig anders aussieht, der andere Dinge auf dem Tisch stehen hat als immer im Konferenzraum. Dadurch bekommt man auch mal schon eine kleine Leichtigkeit und Lebensfreude in vielleicht einen halben Brainstorming-Tag mit einem Team, der ganz viel auslösen kann und ganz viel machen kann. Und das sind auch Dinge, die man heutzutage leicht einstreuen kann und die auf sehr gute Resonanz, insbesondere bei den sehr jungen Mitarbeitern führen.
Deine Vision, so sehe ich das jedenfalls, passt sehr gut zum Wertekanon der Gebrüder Heinemann. Wie sehr achtet ihr auf die Passung der Werte bei Beförderungen und so weiter? Also wie handhabt ihr das?
Ein ganz, ganz wichtiges Thema bei unserer Firma. Und immer Leute, die neu dazukommen, neu bei uns anfangen, sagen dann immer, das stimmt ja wirklich, was ihr da geschrieben habt. Also die Werte werden ja viel, auch von vielen Unternehmen, gerne auf Homepages und so weiter propagiert und werden auch in den Vordergrund gestellt. Und interessanterweise, wenn man Resonanz von neuen Mitarbeitern bekommt, die dann sagen, das stimmt ja wirklich, was ich schon immer einen überraschenden Satz per se finde, heißt es aber ja offensichtlich, viele haben solche Werte notiert und nicht alle leben sie. Und ich glaube, dass wir da sehr viel besser geworden sind als früher. Früher war es so immer so der Typ Heinemann, haben wir auch immer gerne so formuliert. Wir achten jetzt genauso auf die Werte, wollen aber gern so verschiedene Typen dabei haben. Und das ist der neue Weg, den wir gehen. Und das merkt man auch. Es gibt immer noch einen Spruch, dass man bei uns entweder 3 Wochen oder 30 Jahre arbeitet. Das sagt eigentlich genau das aus. Und das ist nämlich der Moment, ob man zu den Werten passt und nicht, ob man die Tätigkeit ausführen kann, die man bei uns tun muss.
Die Werte von Gebrüder Heinemann stehen ja auch für ein menschliches Miteinander. Und soweit ich das verstehe, geht es ja bei dir im Wake-up-Call genau um dieses Menschsein, um dieses zu sich kommen, diese Momente, sich nicht überwältigen zu lassen von den Dingen. Wie siehst du das?
Wake-up-Call ist ja meine private Initiative, Dinge weiterzugeben an Menschen und hat was mit Selbstführung zu tun, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Deswegen hängt das alles miteinander zusammen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist mein Berufsleben, das ist mein Privatleben und jetzt endet gerade das und das andere fängt an. Und vor allem glaube ich, dass die neue Generation noch viel weniger so tickt. Das ist das Leben, was wir haben und darin sind wir Mensch. Und die Dinge, die ich im Wake-up-Call gebe ich ja nicht den Mitarbeitern von Heinemann per se mit, sondern die biete ich an für den, der sich dafür interessiert. Und er kann das sowohl im Beruflichen als auch im Privaten einsetzen, um mehr bei sich zu sein und gesünder und mehr mit sich verbunden zu leben und glücklicher.
Du sprachst vorhin davon, dass du mit deiner Wake-up-Call-Initiative es ja darum geht, auch so kleine Inseln zu finden, die auch Regeneration herstellen können, so kleine Pausen zwischendrin. Trotzdem haben wir natürlich insgesamt und du sicherlich auch so diese Herausforderung, dieses Always-on. Ne? Wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
Selbst wenn ich die Wake-up-Calls mache und diese Tools habe, bin ich ja genauso auch Mensch und es gelingt mir auch genauso oft dann mal nicht zu atmen und so weiter. Also jeder hat ja seine ganz normalen Schwächen, die einfach da sind. Und klar, ich bin auch eher Typ always on, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt so, jetzt gucke ich da mal 2 Stunden nicht auf mein Telefon oder mache irgendwie, heißt sowas heutzutage, Mobile Diet oder weiß nicht, welche Begrifflichkeiten es da gibt. Man darf sich nur davon nicht stressen lassen. Die Frage ist ja auch wiederum, wie geht man denn damit um? Man kann natürlich permanent gucken und auch jede Sekunde beantworten. Oder man kann sich den Moment schaffen, an dem man antwortet, aber man darf sich dem nicht verschließen. Und ich gehöre zum Beispiel auch nicht zu den Müttern, die den Kindern das Telefon, das Handy verbietet oder ein iPad verbietet, weil ich einfach denke, es gehört dazu. Und wir müssen eben lernen, mit dieser 24-Stunden-Verfügbarkeit uns selber dann zu sagen, ab der Uhrzeit lege ich das Telefon weg. Aber ich bin kein Freund von, man darf dann 5 Stunden dies nicht und das nicht. Und ich finde es auch unrealistisch zu sagen, ich bin jetzt im Urlaub nicht erreichbar. So ist die Welt heute nicht mehr. Das gehört auch dazu und das gehört auch als Führungskraft dazu, dass man erreichbar ist und trotzdem nicht über seine Kraft geht.
Wie findest du Zeit für strategische Überlegungen, Inken?
Genau in diesen nicht verplanten Zeiten. Am liebsten mag ich das in Brainstorming-Runden mit meinem engen Team. Also ich bin nicht der Typ, der sich ganz alleine einschließt und ganz alleine vor sich hin sinniert, sondern ich finde es toll, entweder im Zweier-, Dreier-, Vierer-Gespräch einfach Gedanken zu haben, Gedanken auszutauschen, mal natürlich auch vielleicht über einen externen Einfluss. Da entstehen solche Dinge. Und auch im Erfahrung sammeln von anderen, also gerade in Supply Chain Logistik kann man ja viele andere Unternehmen auch, sag ich mal, leichter mal antickern, um Erfahrungen auszutauschen. Es gibt ja Themen, wo man vielleicht mit anderen Unternehmen sich nicht so gut zu austauschen kann, aber im Sinne von Praktikabilität, KPIs, da ist kein so große Wettbewerbsscheu. Von daher findet es, also sind für mich strategische Überlegungen entstehen auch durch Austausch mit anderen und erfahren, wie andere arbeiten.
Und zum guten Schluss, wenn du Mentorin für Führungsfragen wärst, was würdest du deinen Mentees mit auf den Weg geben?
Wir haben das ganz frisch angefangen, so ein offizielles Mentoring-Programm bei Heinemann zu haben für unsere Talente. Da habe ich jetzt auch meinen ersten Mentee. Ich habe aber viele, viele, viele Undercover-Mentees im Unternehmen, ja, die zu mir kommen und mir Fragen stellen, ja, und sich da immer mal wieder einen Rat holen. Und ich sage denen das Gleiche wie auch meinen Mitarbeitern. Stärken, stärken. Wofür brennst du? Was ist das, was du wirklich machen möchtest? Was kannst du wirklich gut? Und auch sowas wie, du musst nicht jetzt die Entscheidung fällen, was in 5 Jahren ganz genau der Job ist. Das kannst du nicht. Und das kann man heute noch viel weniger, als man es vor, selbst vor 10 Jahren konnte man das nicht. Und heutzutage kann man das gar nicht mehr. Guck, was jetzt, wofür du jetzt brennst, dann bist du darin gut, dann machst du darin guten Job und es tun sich immer wieder neue Türen auf. Mein Mann hat mir mal ein Buch geschenkt, Bunte Vögel fliegen höher. Das ist schon lange, lange her. Und in diesem Buch geht es so darum, wie erfolgreich heutzutage Menschen sind, die einen sehr bunten Strauß an Erfahrung haben und viele unterschiedliche Sachen gemacht haben. Im Vergleich zu dem früheren klassischen lückenlosen Lebenslauf, wo man ganz genau gesehen hat, worauf man hinaus wollte. Und das ist das, was ich den jungen Mitarbeitern auch sage. Guck, dass du das tust, worin du gut bist, dann brennst du dafür und dann tun sich neue Türen auf. Und sei offen auch dafür, diese Türen zu erkennen. Also wenn man sich immer so einschießt auf ein Thema, dann sieht man ja manchmal gar nicht, dass dieser Weg gut gewesen wäre.
Inken, ich sage vielen Dank für dieses sehr gute, angenehme Gespräch, fürs enthusiastische Ja sagen.
Vielen Dank, Michael. Ich finde es auch toll, dass ich die Chance hatte, mit dir darüber zu sprechen und auch darüber nochmal selbst anders zu reflektieren. Danke dir.
Im nächsten Live Leadership Talk sprechen wir über das, was alle Spitzenführungskräfte bewegt: Innovation. Mein Gesprächsgast ist Uli Hühner, Leiter des Innovationsmanagements und des InnoCampus beim Energieversorger EnBW.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Der Podcast gefällt Ihnen? Dann abonnieren Sie ihn. So verpassen Sie keine Folge. Eine Übersicht der Gespräche gibt's auf liveleadershiptalks.com. Dort erfahren Sie auch mehr über meine Philosophie und Haltung als Coach, Speaker und Berater. Besuchen Sie die Webseite. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen.